Ich möchte den heutigen Abend mit folgenden Gedanken beginnen. Wir Menschen sind schwierige Wesen. Das fällt mir immer wieder auf. Ich bin da eingeschlossen, ich bin auch ein Mensch. Wir machen das Leben schwer füreinander. Und das erleben die Gemeinden immer wieder. Wir machen es schwer für uns selbst, nicht nur füreinander. Am schwersten aber machen wir das Leben für Gott. Ihn hat es das Kreuz gebraucht, um uns wieder zurechtzubringen. Warum sind wir denn so schwierig? Weil wir in Sünde gefallen sind. Andererseits sind wir aber als Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Was uns zu recht komplizierten Wesen macht. Wenn nämlich ein Wesen, das im Bilde Gottes geschaffen ist, sündig wird, ist die Möglichkeit, Schaden anzurichten, unbegrenzt groß. Aus dieser Not heraus hat Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit einen Ausweg geschaffen, damit wir, wie auch Abraham, nicht zum Schaden, zum Fluch für andere werden oder für uns selbst, sondern zu einem Segen. Wisst ihr, was ein Segen ist? Ein Segen ist nicht nur ein schönes Gefühl nach einer Predigt oder nach einem Gottesdienst. Ein Segen ist das, was zum Leben beiträgt. Wenn Gott segnet, dann spricht er Leben zu. Und wenn wir segnen, dann beten wir Gott, bitten wir ihn, anderen etwas zu geben, was ihnen zum Leben förderlich ist. Und dazu hat Gott einen Weg geschaffen. Auch wenn wir den Weg seines Heils betreten, und das ist der Weg, auf dem der Segen kommt, befinden wir uns auf diesem Weg unser Leben lang, ehe wir am Ziel ankommen. Es gilt also, trotz dessen, dass Gott bei uns Wohnung aufgenommen hat, viel zu lernen. Es will gelernt werden, wie man mit einem Gott lebt, den man nicht sehen, nicht hören, noch spüren kann. Könnt ihr das? Das ist nicht einfach. Das ist mir aufgefallen. Man nimmt das oft für selbstverständlich, wenn man in einem christlichen Kreis, in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist. Man macht mit. Man bekehrt sich auch, wird getauft, ist dabei, dient. Aber kann ich mit einem Gott leben, ganz alleine, den ich nicht sehen kann? Verstehe ich das? Das ist für mich eine echte Frage geworden. Es will gelernt werden, wie man mit einem Gott lebt, den man nicht sehen, hören noch spüren kann. Und es will gelernt werden, mit anderen Menschen umzugehen, seien sie Christen oder Nichtchristen. Haben wir das gelernt? Es will sogar gelernt werden, wie man mit sich selbst lebt. Zu diesem allem kommt für uns Christen noch ein Faktor hinzu. Wir wohnen in zwei verschiedenen, sehr verschiedenen Welten, jeder von uns. In einer himmlischen Welt und in einer irdischen zur gleichen Zeit. Da ist die Frage, Wie kommt man da zurecht? Wie kann ich in der himmlischen Welt leben und gleichzeitig in dieser irdischen Welt? Wie kann ich von Montag bis Samstag in einer irdischen Welt leben und gleichzeitig, wo immer ich bin, ob in der Küche oder draußen auf dem Feld oder in der Fabrik oder was immer auch, wie kann ich dort in der himmlischen Welt leben? Deshalb diese Woche. Darum geht es. Die Reise, die meine Frau und ich heute angetreten haben, sind heute Morgen sehr früh von Kelowna weggeflogen. Die Reise, die wir heute angetreten haben, ist eine längere, fast 2,5 Monate lange, um Einladungen zum Verkündigungsdienst nachzukommen. Ich habe nun vor, so der Herr dazu Gnade schenkt, auf Briefe des Apostels Paulus aus seiner ersten Gefangenschaft einzugehen. Ich fange hier in Mitchell mit dem Epheserbrief an und mache dann von Ort zu Ort weiter mit der Auslegung. Der Epheserbrief ist nun in besonderer Weise dazu geeignet, uns in der Spannung, die ich eben erwähnt habe, zwischen Himmel und Erde Wegweisung zu geben. Der Epheserbrief kann uns von der Erde wirklich losreißen. So singt man in einem Lied, von der Erde reiß mich los. Das vermag der Epheserbrief. Aber er vermag uns ganz schön wieder auf diese Erde zurückzubringen. Er ist also eine ausgezeichnete Antwort auf die Frage, die ich vorhin anregte. Der Epheserbrief ist in besonderer Weise dazu geeignet, uns in der Spannung zwischen Himmel und Erde Wegweisung zu geben. Das soll bald klar gemacht werden im Verlauf der Auslegung. Es sind nun Briefe aus Rom, mit denen wir es zu tun haben. Von dem Apostel Paulus haben wir 5 aus seiner dortigen Gefangenschaft, 4 aus der ersten Gefangenschaft, einen, den zweiten an Timotheus, aus der zweiten Gefangenschaft. Lukas berichtet, und zwar im letzten Kapitel seiner Apostelgeschichte, Folgendes. Paulus blieb 2 ganze Jahre in der eigenen Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm hereinkamen. Das geschah während seiner ersten Gefangenschaft. Ob es nach diesen 2 Jahren war, dass er auf freien Fuß gesetzt wurde, oder ob er dann noch einmal verlegt wurde, bevor er freigesetzt wurde, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist, dass er aus dieser Mietwohnung auf freien Fuß gesetzt wurde. Möglich, auf jeden Fall. Man wusste jedoch, dass er römischer Bürger war, sodass er bis zu seinem Verhör wohl in einer verhältnismäßig, wo immer auch, in Anführungsstrichen, leichteren Haft lebte. Die Römer hatten 3 Arten von Haft. Und die eine war die leichtere Haft. Und in dieser befindet sich Paulus. Es kann nun sein, dass die Briefe an die Epheser, die Philipper, die Kolosser und an den Philemon aus dieser Mietwohnung, von der Lukas spricht, stammen. Auch wenn es nicht die schwerste Haft war, ein Privatleben kannte er nicht, da er Tag und Nacht von einem Soldaten bewacht wurde. Und wenn er Besuch hatte, dann wurde Griechisch gesprochen, das hörte der Soldat, der wahrscheinlich meistens Griechisch verstand. Vielleicht gab es einige, die nur Lateinisch sprachen, das weiß ich nicht. Griechisch war damals die Weltsprache, wie Englisch heute. Aber mit einigen seiner Freunde konnte er sich wahrscheinlich auf Hebräisch oder Aramäisch unterhalten. Mit seinem Herrn wird der Apostel wohl auf Hebräisch gesprochen haben. Und da war er allein mit seinem Herrn. Was immer auch seine Umstände waren, seine Briefe verraten keine Niedergeschlagenheit, offenbaren vielmehr einen konstanten Sieg, eine ungestörte Gemeinschaft mit seinem Herrn und eine Verfassung, aus der er stets imstande war, seinen Lesern das rechte Wort zu sagen, sei es Lehre, sei es Ermahnung, sei es Trost. Die Gefangenschaftsbriefe des Paulus sind ein leuchtendes Denkmal von einem in der Bedrängung überwindenden Christen. Sie sind bis heute eine Schatzgrube für jeden Nachfolger des Nazareners, in welcher Lage er sich auch befinden mag, sodass auch er mit diesem irdisch Gefangenen, aber himmlisch Freien lernen kann zu sagen, und das sagt er in Philipper 4, meinerseits habe ich gelernt, das wollen wir lernen, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Und ich weiß, was es heißt, reich zu sein. In jede Lage und in alle Lagen bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl reich zu sein, als auch Mangel zu leiden. Ich bin stark für alles, in dem, der mich stets innerlich kräftigt, Christus. Wenden wir uns nun dem Epheserbrief zu. Das ist der erste in dieser Reihe in unserem Neuen Testament der vier Gefangenschaftsbriefe aus der ersten Gefangenschaft. Grundlage für dieses Bibelstudium in diesen Tagen ist der Text des Epheserbriefes in diesem Neuen Testament. Das heißt, das Neue Testament in deutscher Fassung. Für die Übersetzung bin ich persönlich verantwortlich, aber sehr vieles ist mit Hilfe von Mitarbeitern geschrieben worden. Wollen wir uns nun einmal einleitenden Gedanken zum Epheserbrief hinwenden. Ein neutestamentlicher Brief hat meistens drei einfache Teile. Er hat einen Eingang, er hat einen Hauptteil, woraus der größere Teil des Briefes besteht, und er hat einen Schluss. Das ist nicht große Gelehrsamkeit, aber es ist wichtig, dass wir uns das merken. Diese drei Teile haben jeder ihre Art und ihre Funktion. Mit dem Eingang wird gegrüßt. Da können der Grüßende und die Gegrüßten und das Grußwort erwähnt werden. Ist nur ein Grüßender genannt, so handelt es sich um die Person des Verfassers. Aber der Name oder die Namen, die am Anfang eines Briefes stehen, sind, so scheint mir, nicht dazu da, um den oder die Verfasser anzugeben, sondern um die zu nennen oder den zu nennen eventuell, die grüßen, denn es handelt sich um einen Gruß. Jemanden, der grüßt, Leute, die gegrüßt werden, eventuell nur eine Person, wie der Philemon, und dann kommt das Grußwort. Wir haben einige Briefe, die haben keinen Eingang. Da geht der Verfasser unmittelbar über zum Hauptteil, zum Beispiel der Hebräerbrief. Aber im Epheserbrief haben wir den ordentlichen Eingang, einen Gruß und dann den Hauptteil und dann einen interessanten Schluss. Interessant wäre für uns heute zu wissen, was auf der Hülle des Briefes, das heißt auf den Umschlag geschrieben stand. Aber dieser ist in keinem Fall von irgendeinem der Briefe, die wir haben, für uns aufgehoben worden. Dort wird der Verfasser wahrscheinlich genannt worden sein und die Empfänger dann wieder auch. Auf den Verfasser unseres Briefes haben wir zwei Hinweise. Den ersten Hinweis haben wir im Gruß. Der Grüßende wird am Anfang des Briefes genannt und er heißt Paulus. Und er ist auch der Verfasser. Das merken wir bei der zweiten Erwähnung seines Namens. In Kapitel 3, Vers 1 erwähnt er wieder seinen Namen als Verfasser, sodass wir jetzt wissen, wer den Brief geschrieben hat. Zur Anschrift des Briefes muss einiges gesagt werden. Mit der Anschrift des Briefes ist es nicht ganz so einfach wie mit seiner Verfasserschaft. Worin liegt denn das Problem? Das kann sehr interessant werden. Man spricht, so sagen die Ausleger, man spricht von unpersönlicher Anrede. Paulus würde sehr allgemein reden, wenn er im Epheserbrief schreibe. Angesichts der längeren Tätigkeit des Verfassers in Ephesus wirkt das etwas sonderbar. Das kommt in folgenden Stellen zum Ausdruck. Die Ausleger nennen diese Stellen, um ihr Wunder zum Ausdruck zu bringen, dass Paulus nicht persönlicher reden würde. Aber ich will nur an einigen Stellen einwenden. Mit einigen Stellen bin ich einverstanden, dass sie schwierig sind. Wir wollen das gleich feststellen. Wer das Neue Testament dabei hat und den Epheserbrief aufgeschlagen hat, merke einmal Kapitel 1, Vers 15. Dort steht Folgendes geschrieben. Deswegen, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte. Aber Paulus war doch da gewesen. Wieso schreibt er nur von einem Hören? Nun, es war an dieser Stelle, würde ich nicht mit den Auslegern überein sein und den Schluss ziehen, dass dieses außergewöhnlich sei. Denn so könnte ich an Geschwister schreiben, die ich sehr gut kannte, aber die ich seit vielleicht 5 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Da könnte ich schon sprechen von einer Veränderung beziehungsweise von etwas, das sie erlebt hatten. Das müsste also nicht notwendigerweise von Distanz oder Unkenntnis sprechen, sondern von einer vor nicht langer Zeit eingetroffenen Nachricht über den gegenwärtigen geistlichen Zustand der Briefempfänger. Paulus hat offenbar von jemandem gehört, wie es bei den Geschwistern in Ephesus aussieht. Er kennt sie, das heißt eine Menge von ihnen. Und weil er das hörte, schreibt er ihnen diesen Brief. Eine weitere Stelle, Kapitel 3. Dort sind es die Verse 1 bis 4, die den Auslegern auffallen. Aus diesem Grunde ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die ihr von den Völkern seid, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, wenn ihr gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich zuvor in kurzen Zügen geschrieben habe. Diese Bemerkung ist schon weniger verständlich, wenn der Brief nur an die Epheser gehen sollte. Denn der Brief scheint oder diese Bemerkung scheint vorauszusetzen, dass nicht alle Leser im Bilde sind über die Tätigkeit des Paulus, dass er als Apostel besondere Offenbarungen bekommen hatte, die auf der Ebene alttestamentlicher Offenbarungen waren. Da haben wir also ein Fragezeichen. Wenn der Brief nur an Ephesus geschrieben ist, wie kommt es, dass Paulus so abstandsmäßig schreibt? Darauf wollen wir eingehen. Aber noch einige Stellen. Kapitel 4, Vers 21. Wenn ihr wirklich ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, weiß Paulus das nicht? Das könnte man auch von bekannten Lesern gesagt haben, aber auch von unbekannten Lesern. Kapitel 6, Vers 23. Hier schreibt er: Friede den Brüdern. Wenn er die Epheser so gut kennt, warum die dritte Person? Das ist Grammatik. Wisst ihr, was die dritte Person ist? Die erste, die zweite? In der Sprachlehre ist die erste Person ich, wir. Die zweite Person ist du, ihr oder sie formal. Die dritte Person ist die, von der man spricht. So identifiziert man die verschiedenen Personen, um die es in der Sprache geht. Wenn Paulus einen Brief schreibt an Ephesus und an sehr bekannte Geschwister, warum schreibt er denn, wenn er grüßt, ich grüße die Brüder, oder Friede den Brüdern, warum nicht euch? Am Schluss, das sei noch ferner bemerkt, zu dem, was wir gelesen haben, am Schluss fehlen die persönlichen Grüße, die wir in anderen Briefen finden können, zum Beispiel im Kolosserbrief. Im ganzen Brief vermisst man jegliches Wort der Zugeneigtheit. Wenn er die Geschwister so gut kennt, und wir wissen, dass Paulus seine christlichen Freunde liebt von ganzem Herzen, warum erwähnt er das nicht? dass er ihnen zugetan ist, wie er das im Philipperbrief tut. Das wirft Fragen auf. Noch ein etwas Befremdendes. Timotheus war den Ephesern wohl bekannt, doch während er in den anderen Briefen aus derselben Haft erwähnt wird, kommt sein Name in diesem Brief nicht einmal vor. Was soll das? Warum nicht? So darf man sich fragen. Es gibt also doch einigen Anlass, sich zu fragen, warum der Brief so distanziert gehalten ist. Was denkt Paulus bei sich? Es kommt noch etwas hinzu. In einigen der ältesten Handschriften, die man gefunden hat von diesem Brief, soll auffallenderweise die Anschrift, die Wörter in Ephesus, fehlen. Das ist eine Lücke. Wenn die ursprüngliche Handschrift diese enthielt, wenn Paulus, als er schrieb, in Ephesus schrieb, erhebt sich die Frage, warum es Handschriften gibt, in der diese Worte der Anschrift fehlen. Warum sollten sie ausgelassen werden in einigen Kopien? Nun wollen wir einige Gedanken zur Lösung dieses Rätsels erwägen. In Kolosser Kapitel 4, in den Versen 15 und 16, lesen wir Folgendes. Und diese Verse sind ein Rätsel gewesen für manch einen Ausleger aus frühester Zeit. Grüßt die Brüder in Laodikea, auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikeer gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodikeer lest. Was ist es um diesen Brief aus Laodikeer? Es handelt sich hier um einen Brief aus dieser Stadt und nicht notwendigerweise um einen besonders an jene Gemeinde gerichtete. Man muss sorgfältig lesen. Denn ein Irrlehrer aus früher Zeit hat gemeint, Paulus hätte einen Brief geschrieben an Laodikeia, und den Brief sollten die Kolosser zu Gesicht bekommen. Das schreibt Paulus nicht. Er schreibt an die Kolosser und erwähnt einen Brief, nebst dem, den sie bekommen und jetzt lesen und hören. Sie sollen zusätzlich einen aus Laodikeia noch sich holen lassen, bringen lassen. Paulus findet es nicht für notwendig zu sagen, wer diesen Brief schrieb aus Laodikeia. Also könnte er selbst der Verfasser gewesen sein. Das ist das Wahrscheinlichere. Er schreibt an die Kolosser und lasst euch noch den von Laodikeia holen, als ob er auch den verfasst hätte. Wenn Kolosser 4, Vers 16, das wir eben gelesen haben, von einem Austausch von allgemein gültigen Briefen spricht, wie der Kolosserbrief, müsste der sogenannte Brief aus Laodikeia ebenfalls ein allgemein gültiger Brief sein, wie Epheser, Kolosser, Philippa und so weiter. Das heißt, es müsste sich um einen Brief handeln, den wir im Neuen Testament hätten. Wenn der, in Anführungsstrichen, aus Laodikeia, wie Paulus sich in Kolosser ausdrückt, wenn der Brief in Wirklichkeit der Epheserbrief ist, dann passt eigentlich einiges zusammen. Dann ist das Rätsel einigermaßen gelöst. Denn im Epheserbrief haben wir einen Träger, einen Briefträger genannt. Und dieser Träger ist jetzt bei Paulus in Rom, wo er schreibt an die Epheser. Und er sagt, Tychikos, der bringt diesen Brief an euch. Und als er dann in Kolosse war, hat er diesen Brief dort abgeliefert. Aber Tychikos ist auch der Überbringer nicht nur des Kolosserbriefes, sondern auch des Epheserbriefes. Er ist der Überbringer von beiden Briefen. Tychikos soll offensichtlich aus Rom nach Ephesus reisen, nach Laodikea, dann nach Kolosse, das nicht weit weg von Laodikea lag, und dort liefert dann er den Kolosserbrief ab. Er hat also mindestens zwei Briefe, nicht notwendigerweise drei Briefe bei sich, die er abliefert. Sollten die zwei also nun identisch sein, das heißt, der Brief aus Laodikea, das ist der Epheserbrief, den wir vor uns haben, sollten die zwei identisch sein, wie könnte er zu der Bezeichnung Epheserbrief gekommen sein? Wenn die Kolosser nun hören, sie sollen sich einen Brief aus Laodikea bringen lassen, wie ist der Brief zum Epheserbrief geworden, sollte das derselbe Brief sein? Die Gemeinde in Ephesus könnte, versuchen jetzt uns das vorzustellen, wie es hätte sein können, die Gemeinde in Ephesus könnte, ähnlich wie in der Offenbarung 2, als Erste auf einer Liste für ein Rundschreiben gestanden haben. Da muss ich ein wenig stillhalten. In Offenbarung 2 und 3 haben wir sieben Briefe. Die sieben Briefe gehen an sieben verschiedene Gemeinden, je ein Brief an eine Gemeinde. Aber alle Gemeinden bekommen denselben Brief, den andere Gemeinden bekommen. Alle Gemeinden bekommen alle sieben Briefe. Sie bekommen mehr als das. Sie bekommen den ganzen Brief, der Offenbarung heißt, denn das ist ein Brief. Das ganze Buch ist ein Brief geschrieben an sieben Gemeinden, aber nicht nur an die sieben, sondern an andere Gemeinden jener Zeit, und er ist aufgehoben worden für uns heute. Das heißt, die Offenbarung ist ein Rundschreiben, in dem persönliche Briefe sich befinden für bestimmte Gemeinden. Die erste Gemeinde auf dieser Liste, die diese Briefe bekommen, zunächst, ist Ephesus. Und es könnte sein, dass der Epheserbrief, den wir nun betrachten, dass dieser Brief zuerst nach Ephesus kam, aber dann auch für andere Gemeinden bestimmt war. Und das würde erklären, warum er so allgemein gehalten worden ist. Und Tychikos ist dann zunächst nach Ephesus gekommen. Ephesus war ja die Hauptstadt der ganzen Provinz, der römischen Provinz, die Asia hieß. Und als Paulus in Ephesus gewesen war, damals, als er evangelisierte, ergab es sich ja, dass das ganze Hinterland das Evangelium hörte. Gleichzeitig also mit Ephesus entstehen Gruppen von Christen überall. Es wäre also nichts Fremdes, wenn dieser Brief, den wir Epheserbrief nennen, ein Brief sei, der bestimmt war, nicht nur für diese leitende Gemeinde, sondern für alle Christen hinter dieser Stadt bis nach Kolosse und Laodikea hin. Die Gemeinde Ephesus könnte also, ähnlich wie in der Offenbarung 2, als erst auf einer Liste für ein Rundschreiben gestanden haben. Ihre Stadt, eine führende in der Region, war ja auch der Ort, wo Paulus verkündet hatte, als die Christusbotschaft die ganze Provinz durchdrang. Es lag auf der Hand, wenn die Gläubigen im Hinterland die Gemeinde in der Großstadt als führend betrachteten. Das heißt, als Paulus in Ephesus evangelisierte, gingen Leute von Ephesus hinaus, wahrscheinlich, und haben das Evangelium verbreitet. Es kann auch möglich sein, dass andere Leute aus dem Hinterland, vielleicht erging es Philemon so, man meint, dass Philemon ein Geschäftsmann aus Kolosse sei, der eine Reise nach Ephesus machte und als Paulus dort evangelisierte, bekehrte er sich, dass so Philemon zum Glauben gekommen war. Alle diese Christen, also, vielleicht könnten wir jetzt das Bild haben. Wie bitte? Aha. Wir werden die Karte wieder zu sehen bekommen, die man vorhin gesehen hat. Da wird die heutige Türkei zu sehen sein. Ein großer Teil davon war früher Kleinasien. Und ganz links am Ende dieses Gebietes Kleinasien ist die Provinz, die römische Provinz Asia. Also, wir haben hier ganz rechts Asien, die Wiege der Menschheit überhaupt. Oben ist irgendwo eventuell der Garten Eden gewesen. Und nach der Sintflut ist natürlich die Bevölkerung, die aus Noahs Familie entstand, verteilt worden in die verschiedenen Gegenden. Und da finden wir in 1. Mose 11, 10 und 11 einige Namen genannt. Nun, die Wiege der Menschheit liegt zum Rechten in diesem Bild. Und da ist das Zweistromland, die zwei großen Flüsse Euphrat und Tigris liegen dort und fließen dann in den Süden, in den Golf hinein. Wir haben ja den Golfkrieg vor einigen Jahren gehabt, der war dort. Von dort war ein reger Verkehr, ein Handelsverkehr Richtung Westen. Und es gab eine sogenannte Handelsstraße. Vom rechten oben rechts in dieser Gegend, links ein Teil dieses Handels ging in den Süden, der Küste entlang, über Damaskus, weiter Antiochien, weiter über der Küste entlang durch Israel, dann nach Ägypten. Die andere Straße ging westwärts durch den Arm, den breiten Arm dort, das ist Kleinasien, bis nach Asia, zur Provinz Asia, die ganz an der Küste liegt, das größere Gebiet. Es ist schwer, die Konturen oder die Grenzen jetzt zu zeigen. Sie waren auch verschieden zu verschiedenen Zeiten. Ganz an der Küste, wo so fingerartig aussieht mit Inseln und so weiter, etwa zwei Drittel nach unten an der Küste, dort liegt Ephesus. Ephesus war eine der wichtigsten Städte überhaupt in der damaligen Welt. Nebst Rom und Alexandrien in Ägypten und Antiochien in Syrien, wo Paulus ja gedient hatte. Dort liegt also Ephesus. Dort ging die Handelsstraße durch, dann geht es ins Meer, über die Schiffe nach Griechenland, das dazwischen liegt, von oben nach unten. Und dann geht es über Wasser wieder nach Rom. Rom liegt an der Küste Italiens, oben links. Also wir haben von Ost nach West eine große Handelsstraße. Das ist eine Linie. Das ist eine waagerechte Linie. Es gibt jetzt eine zweite Linie für dieses Bild, die ist nicht gezeichnet, wie auch die andere Linie nicht, aber man darf sie sich vorstellen. An der Küste von Kleinasien, also wo Ephesus liegt, vom Norden bis zum Süden, von oben nach unten, denke man sich einen senkrechten Strich. Das ist die Grenze zwischen Asien und Europa. Links liegt Asien, die Türkei liegt zur Hauptsache in Asien. Dann kommt Griechenland, das ist das erste europäische Land. Dann kommt Italien und so weiter. Und unser Teil von Europa, der germanische Teil. Also, wir haben ein Kreuz, eine waagerechte Linie und eine senkrechte Linie. Und an diesem Kreuz liegt Ephesus. Das zeigt uns, wie wichtig diese Stadt war. Sie liegt auf der Grenze zwischen Asien und Europa. Und sie liegt auf der Straße, die Asien und Europa verbindet. Halten wir das nun im Gedächtnis, wenn wir Folgendes hören. Die Gemeinde in Ephesus, Entschuldigung, auffallend ist, dass in den frühen Jahrhunderten die meisten Schreiber über den Brief doch die Anschrift in Ephesus in ihrem Text gehabt zu haben scheinen. Lehrmäßig ergänzt der Epheserbrief den an die Römer. Beide zusammen stellen gleichsam das Lehrgebäude des Evangeliums des Apostels Paulus dar. Er könnte sich also bewusst allgemein ausgedrückt haben, in dem Bewusstsein, dass sie, das heißt der Römerbrief und der Epheserbrief, der gesamten Gemeinde als Fundament dienen sollten. Denn Rom und Ephesus waren zwei Zentren, von denen der Apostel erwarten konnte, dass die Briefe eine weite Verbreitung erfahren würden. Interessant ist, wohin Paulus Briefe schreibt oder überhaupt, wo er gedient hat. Er hat zuerst vorzugsweise gedient, dort, nicht nur dort, wo es viele Menschen gab. Das war nicht das erste Kriterium, sondern er scheint dort gedient zu haben, von oder wo er erwarten konnte, dass Menschenbewegung stattfand. Das waren nicht Orte, die isoliert waren, sondern er war ein Apostel. Und Apostel waren nicht Evangelisten, die jeden Ort besuchten. Apostel waren Männer, die ersten Pioniermissionare, die die großen Schritte durch die Gegend taten. Und Paulus denkt strategisch. Als er bei einer Missionsreise versuchte, nach Ephesus zu kommen, dann scheint das sein Ziel gewesen zu sein. Er wusste, dort ist eine Stadt, wenn ich dort Menschen für Jesus erreichen kann. Dort sind Menschen, die reisen immer hin und her, Geschäftsleute, aus irgendeinem Grund, die reisen. Da muss ich hin, die werden das Evangelium dann weitertragen. Oder das ist ein Ort, zu dem andere Menschen aus anderen Teilen hinreisen werden und wieder nach Hause kommen, sodass das Evangelium auf die Art und Weise Verbreitung finden konnte. Ephesus war eine der führenden Städte, wie gesagt, und Rom war eine der führenden Städte. Übrigens gab es damals nicht nur große politisch wichtige Städte oder Handelsstädte wie Ephesus und Rom, sondern es gab auch wichtige christliche Gemeinden an solchen Orten. Wir haben in der ersten Zeit im Neuen Testament vier Städte, die gleichsam Missionshauptstädte sind. Das heißt, sie sind Städte, von denen aus das Evangelium verbreitet wird, von denen es gleichsam radiosmäßig hinausstrahlt in alle Richtungen. Die erste Hauptstadt war Jerusalem, nicht wahr? Dort fing es an mit Pfingsten. Dort waren viele Menschen aus allen Erdteilen hingekommen. Dort lässt Paulus Gott das Evangelium verkünden. Die Leute nehmen es mit gleich, sodass in einem Nu, in ein paar Wochen, das Evangelium schnell verbreitet wird. Das blieb so. Dann kam die Verfolgung mit Saulus. Und das Evangelium wurde dadurch versprengt, gleichsam in alle Richtungen. Dann kam die Zeit, wo das Evangelium weiter tiefer durchdrang, bis in den Norden. Hier unten ist Israel, das Jerusalem, das kennen wir. Weiter nördlich ist Antiochien, nicht ganz so weit wie Damaskus, das liegt auf dem Wege dorthin. Antiochien in Syrien war eine der wichtigsten Städte jener Zeit. Dort gefiel es Gott, eine Gemeinde entstehen zu lassen, die zu einer richtigen Missionsgemeinde wurde. Von dort zogen Paulus und Barnabas aus, dann Paulus und Silas. Von dort ging das Evangelium hinaus, westwärts. Interessant ist übrigens, dass im Allgemeinen, auch wenn das Evangelium in alle Richtungen ausgestrahlt wurde, die Hauptbewegung ist in der Gemeindemissionsgeschichte eine Westwärtsrichtung gewesen, rund um die Erde. Es ging Westen, Europa, Amerika und von dort aus immer wieder nach Norden und Süden, bis ringsum die Welt, bis zum Osten wieder. Nun, das ist nebenbei. Also Jerusalem, die erste Missionshauptstadt, dann Antiochien, die zweite Hauptstadt und dann kommt Ephesus. Paulus bleibt dort einige Jahre und in dieser Zeit wird das Evangelium hinausgetragen. Und Ephesus bleibt eine wichtige Missionsstadt für längere Zeit, bis es versagt, die Gemeinde versagt. Davon lesen wir in der Offenbarung. Das Evangelium geht weiter. Rom wird eine Missionsstadt. Von Rom aus geht Paulus nach Spanien. Er ist dort gewesen. Das sagt die Bibel und das sagt die Geschichte. Ich bin in Spanien gewesen, habe Zeichen davon gesehen, dass Paulus dort gewirkt hat. Er ist dann aber wieder nach Hause gekommen oder nach Rom bzw. nach Kleinasien. Also wir haben Rom als vierte Missionshauptstadt. Von dort ist das Evangelium dann hinausgetragen worden. So weit geht das Neue Testament praktisch. Dann fängt die spätere Gemeindegeschichte an, die wir Kirchengeschichte nennen. Und da können wir dann weiterlesen, wie das Evangelium hinausgetragen worden ist. Zwischendurch eine Frage. Ich habe meine Uhr vergessen. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Viertel nach acht. Danke. Dann schreiten wir zum Schluss zu. Lehrmäßig ergänzt der Epheserbrief den an die Römer. Das heißt, wir haben zwei Briefe, die allgemein gehalten werden. Das Thema des Römerbriefes ist das Heil Gottes. Das entwickelt er. Die Not der Menschen, sie brauchen das Heil. Was ist das Heil? Wie wirkt es sich aus im Leben der Gläubigen? Wie verhält das neutestamentliche Heil sich mit dem alttestamentlichen Volk Gottes? Und dann die Anwendung. Ein ausgezeichneter Lehrbrief. Für uns eine Glaubenslehre über das Thema Heil, das aber natürlich andere Themen mit sich bringt. Das Thema des Römerbriefes ist also das Heil Gottes. Der Epheserbrief ist gleichsam der nächste Brief oder die nächste Etappe in der Glaubenslehre von Paulus, seiner Dogmatik. Dort schreibt er über die Menschen des Heils. Während er sich im Römerbrief konzentriert auf das Handeln Gottes im Heil, konzentriert er sich auf die Menschen des Heils, wie das Heil im Leben von Menschen aussieht. Und in diesem Brief tut er zweierlei. Er nimmt diese Heilsmenschen, die Menschen, die Gott gerettet hat, und zeigt ihnen, er nimmt sie gleichsam in den Himmel hinein und zeigt ihnen, wie der Himmel für sie aussieht. das Heil oder die Menschen des Heils im himmlischen Bereich. Das ist die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte, ab Kapitel 4, dann bis Kapitel 6, in diesem Teil nimmt er sie wieder nach Hause. Er bringt sie nach Hause auf die Erde. Und da haben wir die Gerettete oder die Heilsgemeinde auf der Erde. Wie lebt Gemeinde Jesu, die im Himmlischen ihr Zuhause hat, wie lebt sie hier in dieser Welt? Das von ungeheurer Praxis, das ist für uns praktisch, die wir hier in Mitchell oder Steinbach wohnen. Wir wollen lernen, einmal im Himmlischen, im Kämmerlein, zu Hause, in unseren Familien, in der Gemeinde. Wir wollen lernen, im Himmlischen zu leben, dort zu Hause zu sein. Wisst ihr, dass viele Christen mehr in der Welt zu Hause sind als im Himmel? Dort sind ihre Gedanken. Und wir wollen den Epheserbrief anfangen zu besprechen, nicht den ganzen Brief, ich komme nicht durch. Aber wie gesagt, ich will anfangen. Und um uns zu helfen, hier in Mitchell, in der ganzen Umgebung, ich weiß nicht, wo sie wohnen, um uns zu helfen, hier, heute, in dieser gefährlichen Zeit einen Unterschied zu machen, müssen wir anfangen zu wissen, wie wir im Himmlischen leben können. Und wenn du das tun kannst, dann wirst du ein Segen sein hier an diesem Ort, auf deinem Arbeitsplatz. Dann weißt du, was es heißt, in der Familie gottesfürchtig zu leben, ein geistlicher Mensch zu sein, Sieg zu haben. Aber wenn du umgekehrt anfängst, wird es dir nie gelingen. Paulus ist sehr, sehr weise. Er nimmt die Gläubigen einmal in die Gegenwart Gottes und dann nimmt er sie mit der Gegenwart Gottes hinein, dort, wo sie in der Welt zu Hause sind. Ich habe etwas vorgeschritten. Ich lese weiter. Gott hat sein Wort, das er treuen Männern anvertraute, wir kommen zurück zum Epheserbrief, bewahrt. Daran wollen wir festhalten und also annehmen, dass unser Text dem ursprünglichen entspricht, dass er für eine verbreitete Leserschaft gedacht war, wird aus dem Inhalt klar. Und wir sind Gott dankbar, dass er auch bis zu uns gekommen ist. Also der Epheserbrief war für die ephesische Gemeinde, aber offensichtlich auch für andere Christen. Es kann nun sein, dass als dieser Brief abgeschrieben wurde und für andere kopiert wurde, dass dann hier eine Lücke gelassen wurde, wo andere Gemeinden ihren eigenen Namen eintragen konnten, wenn sie wollten. Denn der Brief war nicht nur für die Epheser, sondern auch für sie gedacht. Vielleicht, wir wissen es nicht, man denkt, der große Ausleger Zahn meint, so könnte ungefähr man sich das vorstellen, dass das verschieden gefunden worden ist. Etwas zur geografischen Lage, ich habe schon einiges gesagt, der ersten Empfänger. Die Region der ersten Empfänger dieses Briefes, im Besonderen ihre Hauptstadt Ephesus, lag an der Kreuzung zweier geografischer Linien. Die senkrechte Linie vor der Küste von Kleinasien bildete die Grenze zwischen zwei Kontinenten, Asien und Europa. Die große Handelsstraße zwischen der Wiege der Zivilisation im Osten, dem Zweistromland und dem neuen Weltzentrum Rom, diese Straße verlief durch dieses Gebiet von Asien, von Ephesus, von Ost nach West und verband die zwei Kontinenten. Wilhelm Nestle schrieb über Ephesus Folgendes, sein Schriftsteller, ein weltlicher: Ihr weltberühmtes Artemis-Heiligtum, die hatten ja dieses Heiligtum, diese Statue, Diana-Figur, dieses Artemis-Heiligtum war ein Wahrzeichen der Kreuzung orientalischer und griechischer Kultur. Orientalische Kultur nennt man die Kulturen Asien und westliche oder griechische Kultur, das war dann mehr die europäische. Ephesus lag an der Grenze und die ephesischen Christen, die diesen Brief bekamen, die sollten sich bewusst werden, wie wichtig das war, was Paulus ihnen schrieb. Denn sie standen dort, wo alle Menschen in der Welt zu erreichen waren. Und wenn wir nicht gerade in Rom leben oder in Ottawa oder in London oder in New York, wo alle Welt hin und her reist, dann können aber wir dort, wo der Herr uns hinstellt, genau wie die Epheser, einen Unterschied machen für die Sache Gottes. Etwas zum Abfassungsort. Wo war Paulus, als er diesen Brief schrieb? Aus dem Brief geht hervor, dass der Verfasser ein Gefangener ist. Das lesen wir an einigen Stellen, dass Paulus ein Gebundener ist. Dieses lässt auf einen von zwei Orten schließen, Caesarea oder Rom. Einige meinen, er sei auch in Ephesus gefangen gewesen, aber die Schrift erwähnt das nicht. Wir glauben, Paulus war in Rom, als er den Brief schrieb. Andere meinen, er sei in Caesarea geschrieben. Ich will einige Gedanken hier erwähnen, die eher für Rom plädieren. Weil Paulus ein Prophet Gottes ist, sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen. Und das vergessen manchmal die Gelehrten, auch gläubige Ausleger. Einige der Brüder ziehen hoffentlich gerne Kommentare heran. Passen Sie gut auf. Die besten Kommentare können fehlerhaft sein an solchen Stellen. Man kann nicht bibeltreu genug sein. Ich begegne immer wieder in den besten Kommentaren Aussagen, die mich Wunder nehmen. Und ich merke, die haben den Text nicht genau genug gelesen. Halten wir also offene Augen, wenn wir lesen, studieren, Brüder. Übrigens, ich will einem jeden von uns dieses nahelegen, Frauen und Männern, Brüder und Schwestern. Wir ziehen gern Hilfen heran, schriftliche Hilfen, für die Sonntagsschule, was immer auch, wenn wir etwas zu tun haben, zu sagen haben. Das ist gut, das dürfen wir. Aber jeder Gläubige darf jemandem, der das schrieb, was sie lesen, über die Schulter gucken gleichsam. Stellen wir uns vor, ein Gelehrter hat etwas geschrieben und jetzt haben Sie das in der Hand. Und sie studieren das und sie suchen da Hilfe für ihre Sonntagsschule oder was immer auch. Du darfst gleichsam diesem Autor über die Schulter gucken und fragen, wo steht das, was sie geschrieben haben? Kontrollieren. Du hast den Heiligen Geist, genauso wie er. Und der Heilige Geist, der in dir ist, kann dir helfen, zu wissen, ob er wirklich bibeltreu gehandelt hat oder nicht. Jeder Christ darf dem Gelehrtesten, der Kommentare schreibt, kontrollieren. Nehmt das mit. Jeder von uns ist imstande zu lernen. Zu lernen, was der Gelehrteste nicht lernte. Deshalb, ein ganz praktischer Wink. Ich habe mich daran gewöhnt, bereit zu sein, zu lernen vom jüngsten Christen. Vielleicht bekehrt sich heute Abend hier jemand. Nach 5 Minuten kann ich von ihm lernen. Ich weiß nicht, ob ich werde oder nicht, aber ich will bereit sein, denn er ist jetzt ein Kind Gottes. Ein von Gott Gelehrter hat den Heiligen Geist Und manchmal kann man Erstaunliches lernen von ganz jungen Christen. Wollen wir also Lernende bleiben? Natürlich wollen wir reif werden und wir wollen Väter und Mütter im Glauben werden. Gott gebe es. Aber wollen wir nie aufhören, demütig zu sein und von jedem zu lernen, auch von unseren Kindern? Ich denke, an dieser Stelle könnte ich für heute Abend abbrechen. Wir machen dann, so der Herr will, morgen früh Fortsetzung. Wir haben so manches mitbekommen. Ich hoffe, dass es ein Ansporn ist, die Schrift zu studieren, zu erforschen. Geschwister, es bewegt mich, dass zu wenige Christen Bibelforscher sind. Man begegnet Christen, sie lesen zwar, ja, viele Christen lesen heute kaum in der Bibel. Das ist das Erschütternde. Aber manche tun es. Aber sie kommen nie vom Fleck. Ich merke das. Jetzt, wo ich mehr in der Bank sitze als früher. Jetzt werde ich in diesen Tagen zu lehren haben. Aber ich sitze viel in der Bank in Kelowna. Und ich merke, es gibt Christen, die lesen zwar die Bibel, aber sie verstehen nicht, was sie lesen. Und sie nehmen sich kaum die Zeit, einmal zu graben. Warum steht das so und nicht so? Geschwister, ob Frau oder Mann, Kind oder Erwachsener, jeder von uns kann ein Bibelforscher sein. Lesen wir, aber tun wir mehr. Forschen wir in der Schrift. Im Alten Testament vergleichen wir Texte und dann lernen wir auswendig. So, jetzt wollen wir zum Schluss beten. Ihr dürft aufstehen. Ich bleibe sitzen und bete noch mit uns zum Schluss.